Inforadio Podcast.
Landespolitik in Berlin und Brandenburg ist ja selten glamourös, aber so trist wie in der zurückliegenden Woche ist es auch nicht oft. Die Corona-Maßnahmen drücken die Stimmung. Die Berliner SPD muss ihren Führungswechsel verschieben. Der neue Brandenburger AfD-Fraktionschef verschärft den Ton. Wer will sich da noch freuen, dass tatsächlich heute der Tag der BER-Eröffnung ist? Trotzdem und gerade drum herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt. Wenn die Sonne scheint, geht ja alles besser. Auch eine Pandemie erscheint da halb so wild und ausgerechnet jetzt zur dunklen Jahreszeit die Maßnahmen wieder zu verschärfen. Alles dicht zu machen, was ein bisschen Entlastung bringen könnte. Shoppen, Kultur, Sport und Freizeit, sogar die Weihnachtsmärkte. Das müssen demokratische Regierungen ihrem Volk besonders gut erklären. Oder zumindest der Volksvertretung. In Berlin und Brandenburg in Sondersitzungen der Parlamente. Morgen tritt das Berliner Abgeordnetenhaus zusammen. Schon gestern debattierte der Brandenburger Landtag über die gemeinsamen Beschlüsse der Bundesregierung und der Länder vom Mittwoch. Ministerpräsident Dietmar Woidke bat so um Unterstützung.
Die verabredeten Maßnahmen sind hart, aber die verabredeten Maßnahmen sind geeignet. Sie sind leider erforderlich und sie sind auch verhältnismäßig. Und doch weiß ich genau, dass die erneuten und verstärkten Einschränkungen des öffentlichen Lebens, harte Einschränkungen, für die gesamte Brandenburger Bevölkerung und auch für große Teile unserer Wirtschaft bedeuten.
Der Widerspruch ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Die zweitstärkste Fraktion im Landtag ist die AfD und ihr frisch gewählter Fraktionsvorsitzender Hans-Christoph Berndt nannte die Maßnahmen unbegründet, unrichtig und unrecht.
Covid-19 hat keine Übersterblichkeit verursacht und allein damit fehlt dem neuerlichen Lockdown jede Rechtfertigung. Ihre Corona-Politik ist falsch und richtet Schaden an.
Respekt vor der Eigenverantwortung der Bürger forderte die AfD beim maßvollen Schutz der Risikogruppen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher.
Das vielfach gehörte Argument, man möge sich doch auf den Schutz der vulnerablen Gruppen beschränken und den Rest der Bevölkerung nicht mit Restriktionen belästigen, ist zynisch und unsolidarisch. Allein die Bevölkerungsgruppe 60 plus zählt nach Millionen in Deutschland. Hinzu kommen chronisch Kranke wie Diabetiker, Adipöse oder Immunsupprimierte, Menschen mit Behinderung und auch junge Menschen mit überraschend schwerem Verlauf. Zusammen machen diese fast 40% der Bevölkerung aus.
In Berlin tritt das Abgeordnetenhaus am Sonntag zusammen, gerade noch rechtzeitig, bevor am Montag die neueste Senatsverordnung in Kraft tritt. Sebastian Schöbel.
Man müsse sich nun eingestehen, dass die bisher beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben, sagte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Deswegen nun der erneute Lockdown ab Montag.
Für jedes Senatsmitglied ist das wirklich jetzt ein sehr, sehr schwerer Weg. Das will man als Politiker nicht beschließen.
Doch bei über 1000 Neuinfektionen pro Tag und mehr als 150 Corona-Patienten auf Berliner Intensivstationen habe man keine andere Wahl. Die Gesundheitsämter kämen längst nicht mehr bei der Nachverfolgung hinterher, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Popp.
Man hat den Eindruck, dass man im Augenblick einfach gar nicht mehr genau weiß, auf welchen Wegen sich dieses Virus verbreitet. Man hat das Gefühl, es dringt durch alle Ritzen. Und deswegen können wir auch nicht mehr differenziert handeln, wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten.
Deswegen nun der Lockdown. Private Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt werden. In der Öffentlichkeit soll man sich nur noch mit Personen eines weiteren Haushalts und maximal zu 10 treffen. Kinos, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und andere kulturelle Einrichtungen müssen ebenfalls schließen, so Kultursenator Klaus Lederer.
Die Arbeit vor Ort wird weitergehen können, man wird proben. Auch solche Dinge wie Streaming beispielsweise werden wieder stattfinden können. Und auch die Musikschulen, die Volkshochschulen und die Jugendkunstschulen lassen wir offen. Da das Bildungseinrichtungen sind oder da nicht zuletzt auch viele Kinder von betroffen sind.
Auch der Amateursport muss in den Lockdown. Die große Ausnahme, Kinder bis 12 Jahre dürfen weiter in Gruppen bis 10 Personen im Freien trainieren. Und vor allem Schulen und Kitas bleiben auf.
Wir haben auch gelernt im Frühjahr. Wir haben gesehen, was es für Folgen hat, diese Bildungs- und diese wichtigen sozialen Einrichtungen ja auch zu schließen.
Auch der Einzelhandel darf weiter öffnen, was Kultursenator Lederer sichtlich ärgerte.
Wie soll man erklären, dass jemand nicht in eine Galerie gehen kann, aber sich in einer Shopping-Mall rumtreiben kann?
Deswegen, so Lederer, müsse Berlin den Lockdown nutzen, um sich besser für die Zukunft mit der Pandemie vorzubereiten.
Weil ich glaube, nochmal geht sowas da nicht. Also wenn wir jetzt 4 Wochen gemacht haben und dann geht's wieder normal los und dann steigen die Zahlen wieder an, können wir so eine Nummer, wie wir sie jetzt machen, nicht nochmal machen.
Denn die Pandemie werde weitergehen, so Lederer, auch nach Weihnachten. Weihnachtsstimmung wird aber ohnehin erst einmal nicht aufkommen. Denn auch die verbliebenen Weihnachtsmärkte, die Ende November eigentlich öffnen wollten, müssen erst einmal geschlossen bleiben.
Na gut, dann müssen wir wohl alle jetzt tapfer bleiben, 4 Wochen lang mindestens. Und dem regierenden Bürgermeister hat das Regieren auch mal mehr Spaß gemacht, ist mein Eindruck. Der erste Lockdown war für ihn ja so eine Art zweiter Frühling. Er hatte kurz vorher seinen Rückzug als Parteichef angekündigt und heute hätte Franziska Giffey seine Nachfolgerin werden sollen. Aber daraus wird nichts. Der Parteitag fällt Corona-bedingt aus. Müller bleibt einstweilen im Amt. Darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen und SPD-Experten Jan Menzel sprechen. Hallo Jan.
Hallo.
Bei der Bundes-CDU, da sieht man ja, was so eine Hängepartie auslösen kann. Da ist die Parteichefin Kramp-Karrenbauer seit Monaten nur noch notgedrungen im Amt und die ungelösten Konkurrenzprobleme der Nachfolger, das tut der CDU bestimmt nicht gut. Kommt sowas jetzt auch auf die Berliner SPD zu?
Also die Verhältnisse der Bundes-SPD erwarten die Berliner SPD erstmal nicht. Der Parteitag ist nun kurzfristig abgesagt. Man muss aber ehrlicherweise, glaube ich, sagen, nicht aufgrund von Sicherheitsbedenken oder von Infektionsrisiken. Das war eine so große Halle, man hätte problemlos alle Abstände der Welt dort einhalten können. Aber einfach, weil man nicht möchte, dass hier so ein Bild entsteht. Die ganze Gesellschaft wird in den Lockdown-Light gezwungen, aber die SPD ignoriert das einfach mal so. Man hatte Angst vor diesen Bildern, vor der Stimmung, vor negativen Kritiken. Aber man ist trotzdem entschieden und entschlossen, so schnell wie möglich diese Wahl nachzuholen. Eben nicht als herkömmlicher Präsenzparteitag, wo alle zusammenkommen. Es wird wohl auf ein Format hinauslaufen, was so eine Mischform beinhaltet. Man wird wahrscheinlich dann via Video Reden sehen des alten Landeschefs Michael Müller und der neuen Chefin, der wahrscheinlichen neuen Chefin Franziska Giffey. Und dann kommt es darauf an, dass die eigentliche Wahl organisiert wird. Mutmaßlich wahrscheinlich wohl so, dass in den Kreisbüros dann Urnen aufgestellt werden und die Delegierten dann dorthin fahren müssen, um ihr Stimmzettelchen einzuwerfen. Komplizierter, langwieriger, aber das ist offenbar der Weg und offenbar noch im November wird es diesen halbdigitalen Parteitag geben.
Eigentlich sollte ja Franziska Giffey längst die strahlende Nachfolgerin werden, systematisch aufgebaut werden. Bisher ist nicht so richtig viel davon zu sehen. Das ist einerseits durch die Corona-Krise schwierig, andererseits sind Krisen ja auch immer Chancen für Führungskräfte und die es werden wollen. Offensichtlich nicht für Frau Dr. Giffey.
Naja, sie hat ja auch noch ein paar Probleme an der Backe. Frau Dr. Giffey sagte schon, ein neues Gutachten der CDU wirft nochmal ein Schlaglicht auf ihren Doktortitel und wie die FU damit umgegangen ist. Dass man eigentlich wohl doch davon hätte ausgehen müssen, dass die FU diesen Titel hätte aberkennen müssen, hat sie nicht getan. Das hängt wie ein Mühlstein an Franziska Giffey. Das ist alles kein Empfehlungsschreiben. Damit muss sie arbeiten, operieren. Sie hat gleichwohl, finde ich, in dieser Corona-Phase das Maximum dessen, was man machen kann, gemacht. Sie war präsent, hat Termine wahrgenommen, auch öffentlichkeitswirksam, aber sie hat eben in dem Sinne kein Mandat. Sie ist ja nicht Landeschefin. Sie ist nicht designierte Spitzenkandidatin. Sie ist Bundesministerin zwar und hat daraus gemacht, was sie machen konnte, aber eben auch bislang, muss man konstatieren, ohne Erfolg. Denn in den Umfragen ist die SPD nach wie vor im Keller.
Und solange Michael Müller im Amt ist, ist er auch das Gesicht der SPD. Und er war ja nie so ein Strahlemann, dem alles von selber zufliegt, sondern musste sich seine Erfolge eher erarbeiten. Jetzt hat er mit einiger Mühe, wie er hofft, auch noch die Kandidatur sich in Charlottenburg-Wilmersdorf gesichert als Kandidat für den Bundestag. Aber so um richtiger Spitzenkandidat einer Landesliste zu werden, war das Ergebnis ja auch keine richtige Empfehlung, oder?
Da steht einfach der nächste Kampf bevor. Wieder einmal mit Kevin Kühnert, dem Juso-Chef, der ihn ja schon in Tempelhof-Schöneberg, seinem eigentlichen Heimatbezirk, wo er ja auch hätte kandidieren können, für den Bundestag verdrängt hatte. Nun wird es um die Liste gehen und da ist die spannende Frage, ob die SPD es vielleicht doch einmal schafft, hier im Konsens und gemeinsam so eine Liste vorher abzustimmen oder ob dann die Versammlung, der Parteitag, der digitale Kongress, was auch immer man als Format finden wird, um die Kandidaten und die Liste festzuzurren, ob das ein großes Gemetzel wird. Das wird spannend auch für Müller, aber er kann sich nicht sicher sein, dass er von der SPD zur Nummer 1 für den Bundestag gemacht wird.
Vielen Dank für die Einschätzung, Jan Menzel. Die Brandenburger AfD-Fraktion hat ihr Führungsproblem gelöst mit einigen Mühen. Nach dem plötzlichen Absturz von Andreas Kalbitz hat sich der vielleicht radikalste der insgesamt 3 Bewerber für die Nachfolge durchgesetzt. Wir hörten vorhin schon kurz Hans-Christoph Berndt. Der 64-jährige Charité-Mediziner und Gründer des Vereins Zukunft Heimat wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als erwiesener Rechtsextremist bezeichnet. Oliver Schoß stellt ihn noch etwas genauer vor.
Christoph Berndt ist 1956 im brandenburgischen Bernau geboren und wuchs in Ost-Berlin auf, im Stadtteil Prenzlauer Berg. Nach seinem Abitur besuchte er erst ein Priesterseminar, war dann kurz als Mechaniker beschäftigt und studierte danach Zahnmedizin. Mitte der 80er Jahre begann er in der Berliner Charité zu arbeiten, bis zuletzt. 10 Jahre lang war Bernd Vorsitzender des Personalrats der Fakultät. Später distanzierte sich die Charité von Bernds politischer Tätigkeit, allerdings ohne ihm zu kündigen. Bernd wohnt nun in Brandenburg in Golsen im Landkreis Dahme-Spreewald. Dort trat er im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 als Rechtsradikaler in die Öffentlichkeit, als er die Demonstrationsbewegung Zukunft Heimat gründete. Mittlerweile ist Christoph Bernd beim Brandenburger Verfassungsschutz als erwiesener Rechtsextremist eingestuft, mit Kontakten bis in die Neonazi-Szene, so Verfassungsschutzleiter Jörg Müller.
Er ist ja eher ein Bewegungstyp, er hat ja die Bewegungstheorie, die er verfolgt, da ist die AfD ein Mittel zum Zweck, er hat sich mal positioniert und hat gesagt, wir verfolgen die Sieben-Finger-Strategie, das sind Pegida, 1%, Identitäre, Zukunft, Heimat und Institut für Staatspolitik und Kompakt, allesamt Beobachtungsobjekte im rechtsextremistischen Bereich.
Christoph Bernd wehrt sich meistens gegen seine Einstufung als Rechtsextremist mit folgender Argumentation.
Da werden ja einfach Äußerlichkeiten herangezogen, zum Teil von Medien, zum Teil vom Innenminister, zum Teil vom Verfassungsschutz. Und dann wird damit argumentiert, der kennt den und den und den. Und weil er diese Kontakte hat, ist er ein Rechtsextremist. Und diese Kontaktschuld lehne ich komplett ab. Wir wollen gemessen werden an dem, was wir tun und was wir sagen.
Nur beginnt genau da das Problem. Denn Christoph Bernd hat auf Demonstrationen so einiges gesagt, was als typischer Rechtsextremistensprech gewertet wird.
Unsere Regierung und ihre Helfershelfer machen einfach weiter, während unser Kontinent und unser Land zerstört wird. Ja, und zwar, weil Merkel und die Blockparteien und die EU eine ganz brutale Politik des Bevölkerungsaustausches betreiben.
Die Bekämpfung Deutschlands und seiner Bevölkerung ist ein beliebter Mythos, der zuvor vor allem von der NPD verbreitet wurde. In letzter Zeit kaprizierte sich Christoph Bernd vor allem darauf, die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie anzuzweifeln.
Die Pandemie ist vorbei.
Diejenigen, die heute in der frischen Luft oder auf dem Fahrrad mit einer Maske laufen oder fahren, die zeigen mit der Maske, sie sind beflissene Narren mit dem Grips von Gummibären.
Ein Porträt von Oliver Schosch. Und nun zum Schluss dieser Sendung noch ein Thema, das beweist, auch unlösbar scheinende Probleme sind irgendwann überstanden. Der BER ist fertig. Hat etwas länger gedauert, als wir alle dachten, war noch viel, viel teurer. Aber das größte ostdeutsche Infrastrukturprojekt ist abgeschlossen. Thomas Rautenberg.
Seinen Auftritt vor der bundesweiten Presse hat Flughafenchef Engelbert Lüttge-Dahldrup offensichtlich sehr genossen. Er hat geschafft, woran all seine Vorgänger gescheitert waren.
Am 31. Oktober 2020 wird der BER eröffnet. Die deutsche Hauptstadt erhält endlich einen Flughafen nach internationalem Standard.
Seit 24 Jahren träumt die Hauptstadtregion davon, einen modernen Flughafen zu bekommen. Die Alt-Airports Tempelhof, Tegel und eigentlich auch Schönefeld-Alt sollten geschlossen und der Luftverkehr am BER gebündelt werden. 2006 erfolgte der erste Spatenstich, 5 Jahre später, 2011, und dann doch erst im Juni 2012 sollte alles fertig sein. 4 Wochen vorher dann die Absage durch die beiden damaligen Länderchefs Klaus Wowereit und Matthias Platzeck, SPD.
Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg.
Wir waren bis dato davon ausgegangen, dass die Eröffnung am 3. Juni hätte stattfinden können.
Das Hauptterminal am BER ist nicht im Ansatz fertig. Die Brandschutz- und Entrauchungsanlage funktioniert nicht. Zehntausende Sprinklerköpfe müssen nachgerüstet und tausende Kilometer Kabel demontiert und neu gezogen werden. Bei jeder Reparatur werden neue Mängel sichtbar. Insgesamt stehen schließlich über 200.000 Bau- und Planungsmängel auf dem Zettel, bestätigt der heutige Flughafenchef.
Ja, wir hatten in den Jahren 2010 bis 2012 eine Situation, dass häufig gebaut worden ist, ohne eine perfekte Planung zu haben. Und am Ende hat man versucht, um jeden Preis das Gebäude fertigzustellen. Das war kein guter Weg.
Die Kosten für das Megaprojekt haben sich von ursprünglich 2 auf jetzt 6,5 Milliarden Euro verdreifacht. Und der Flughafen braucht weiter Geld aus der Steuerkasse. Die Passagierzahlen in der Hauptstadtregion erreichen gerade noch einmal 23% des Vor-Corona-Niveaus. Natürlich ist es ein Erfolg, dass der neue Flughafen BER mit 9 Jahren Verspätung endlich an den Start gehen kann. Eine Erfolgsgeschichte ist das Projekt damit trotzdem nicht. Das weiß auch Flughafenchef Lüttge-Dahldrup.
Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
sagt der Flughafenchef. Und wir machen einfach Schluss an dieser Stelle mit Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt. Tschüss und bis bald.
Inforadio Podcast.